Dieser Podcast wird präsentiert von Art on Ice.
NZZ Megahertz. Staffel 4. Beziehungskisten.
Ich hatte früher eine Phase, in der ich sehr gerne romantische Komödien und allerlei Liebesschnulzen geschaut habe. Mehr als ich gerne zugebe. Und der Plot ist natürlich irgendwie immer ähnlich. Die Helden lernen sich kennen, es gibt Hindernisse und Rückschläge, die die Beziehung gefährden. Am Schluss liegen sich alle glücklich in den Armen. Happy End. Dass das Leben nicht so funktioniert, ist klar. Aber was macht es mit uns, wenn wir uns dauernd solche Geschichten reinziehen oder uns denen aussetzen? Ruinieren Liebesgeschichten aus Buch und Film unser Liebesleben? Darüber wollen wir heute reden in dieser Folge NZZ Megahertz. Ich bin Jenny Rieger und bei mir im Studio ist Literaturwissenschaftler Nicolas Dietering. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Nicolas, es ist Dezember und da ist ja die jährliche Wiederholung der Liebesschnulze Love Actually nicht weit. Ich habe das schon mindestens, also so 6 bis 8 Mal geschaut. Hast du irgendwie so einen schnulzigen Film oder ein Buch, das so ein Guilty Pleasure von dir ist?
Ja, tatsächlich ja. Also es gibt ja für Love Actually einen Vorgänger, für Hochzeit und ein Todesfall. Ist, glaube ich, von dem gleichen Drehbuchautor und auch mit Hugh Grant. Und das ist ein Film, den ich immer sehr mochte, weil er das Genre der Romantic Comedy nicht nur gut bedient, sondern auch schon gleich ironisiert und durchbricht.
Nicolas Dietering ist Jahrgang 1985 und gebürtiger Hamburger. Er ist Professor für neuere deutsche Literatur und Komparatistik an der Uni Bern. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Literatur des 16. bis 18. Jahrhunderts. Mit der Romantik kennt er sich also aus, zumindest im literaturhistorischen Sinne. Und damit, wie Geschichten aufgebaut sind. Bei den Liebesgeschichten oder Filmen, die wir schon erwähnt haben, gibt es ja klassische Muster und Motive, die immer wieder auftauchen und die wir wahrscheinlich alle kennen. Zum Beispiel die Idee, dass es etwas gibt wie Soulmates, also die eine Person, die perfekt zu mir passt. Und dass man es irgendwie spürt, wenn man dieser Person begegnet ist. Ein weiteres Motiv ist, dass Liebe alle Hindernisse überwinden kann. Natürlich wissen wir irgendwie, dass es sich bei diesen Geschichten um Fiktion handelt, aber beeinflussen sie vielleicht trotzdem, wie wir unsere Beziehungen leben?
Das glaube ich unbedingt. Das ist eigentlich eine alte Einsicht, die schon auf Aristoteles zurückgeht, dass wir als Menschen ja Nachahmungswesen sind. Und wir ahmen aber nicht nur die eigenen Eltern nach oder die Freunde nach, sondern auch Fiktion. Und wir gestalten unser Leben oft nach Literatur, nach Dramen oder nach Filmen. Die beeinflussen uns ganz wesentlich in unserer Vorstellung davon, was ein gelungener Lebensweg ist. Aber vielleicht auch eben, in wen wir uns verlieben können und wie so ein Verlieben ablaufen soll. Und das hat uns sehr beeinflusst, weil wir natürlich auch einen großen Teil unserer Freizeit damit verbringen, in irgendeiner Weise kulturelle Artefakte zu konsumieren. Das ist vielleicht heute, sind das Social Media, aber es sind natürlich auch Netflix-Serien, Filme, Kino war es lange und ganz lange war es eben Literatur.
Gibt es vielleicht irgendwie eine Szene oder ein Buch oder ein Film oder sowas, was dich persönlich beeinflusst hat in deinem Liebesleben?
In meinem also ich glaube, dass das unbewusster stattfindet. Es würde mir jetzt schwerfallen zu sagen, dieser eine Film hat mich beeinflusst. Aber die Vielzahl von Filmen sind, selbst wenn man keine Romantic Comedies die ganze Zeit schaut, die ist ja sehr präsent in unserer Kultur. Und ich glaube schon, dass die Vorstellung eines idealen Lebenswegs, wo an irgendeinem Zeitpunkt dann vielleicht die Hochzeit steht oder die glückliche Ehe oder die Familiengründung, das hat mich schon auch beeinflusst. Und ich merke, dass ich oft mein Leben so gestalte, wie das vorgezeichnet ist in den Romanen, die ich mir jetzt beruflich anschaue.
Also ich glaube, dass du das sagst mit Familiengründung und Ehe und so. Ich glaube, das hatte ich auf jeden Fall auch, dass das, also ich meine, das ist sicherlich nicht nur aus Film und Fernsehen oder aus Romanen, aber also halt irgendwie einfach was dann auch so gesellschaftlich irgendwie so transportiert ist, dass das quasi so der natürliche Endpunkt ist, oder? Von so einer Anbahnung von Beziehung und dann irgendwann landet man in diesem Punkt und das muss dann so sein. Und dann diese Überzeugungen dann so hinterfragen, ist irgendwie so ein ganz komischer Moment.
Ja, und weil das eben Erzählungen sind, haben sie auch eine eigene Erzähllogik. Die Beispiele, die du genannt hast, erzählen ja oft vom Kennenlernen, also das sich verlieben, Das ist ein gutes Sujet für Filme oder für Literatur. Mhm. Aber was ist denn eigentlich nach dem Happy End? Der Alltag von Liebe, die geglückte alltägliche Liebesbeziehung ist sehr schwer zu erzählen. Und oft entstehen die Konflikte dann, wenn wir merken, dass dieser Alltag vielleicht dem nicht entspricht, was wir aus Filmen und Romanen kennen.
Ja.
Das heißt, die Komplikationen, die du angesprochen hast, Hindernisse oder so nach dem Love at First Sight, darüber kann man ganz gut erzählen. Aber über den Alltag, vielleicht morgens aufstehen und so weiter, vielleicht auch die weniger romantischen Seiten einer Liebesbeziehung, das ist ganz schwer zu erzählen, macht einfach kein gutes Sujet aus, weil es nicht spannend ist. Und gleichzeitig ist das natürlich das, womit wir unser Leben verbringen. Also da gibt es Konflikte, glaube ich, zwischen unserer eigenen Wirklichkeit und den Romanen. Und Filmen, die wir konsumieren oder Serien.
Ja.
Da wäre übrigens auch noch drüber zu sagen, dass die Genres natürlich unsere Liebeskonzeption auch prägen.
Mhm.
Also in Serien funktioniert dieses Muster, was wir eben beschrieben haben, weniger gut. Denn man muss ja verschiedene Staffeln haben.
Mhm.
Und das Closure mit dem Happy End sollte am besten nicht am Ende einer Staffel kommen, wenn man sich erhofft, dass es vielleicht noch eine zweite oder dritte Staffel gibt. Und dadurch ist bei Serien, wenn sie von Liebe handeln, oft eher ein Konzept von serialer Monogamie vorherrschend.
Mhm.
Der Protagonist oder die Protagonistin datet verschiedene Personen durch die verschiedenen Folgen oder Serien hindurch. Zum Teil wird das dann ganz absurd, wie bei How I Met Your Mother, wo es sozusagen für jede paar Folgen einen neuen Partner gibt. Auch durch die Serien hindurch, aber gibt es noch das Konzept von The One. Irgendwie am Ende dann vieler Staffeln steht dann doch das Happy End mit nur einer Person, die man aber eben über die verschiedenen Staffeln aus den Augen verloren hat.
Naja, also man arbeitet so drauf hin, trotz allem noch.
Ja, eben.
Also es gibt ja auch so ein bisschen diese Vorstellung, die in solchen Geschichten oft transportiert wird, dass man hat dann diese eine Person gefunden, die passt perfekt zu einem wie der Deckel auf den Topf. Und dann gibt es eigentlich keine größeren Probleme mehr. Und wenn man das aber dann im Alltag mal so durchlebt, oder? Und dann kommt irgendwann der Moment, wo man morgens aufsteht und seinen Partner oder seine Partnerin anschaut und denkt, mein Gott, du gehst mir so auf die Nerven gerade. Und dann so ganz irritiert ist und denkt, oh Gott, ist jetzt die Liebe hin oder habe ich mich eigentlich geirrt, weil in so einem perfekten Narrativ von die eine richtige Person für dich kann das eigentlich gar nicht passieren.
Ja, und wir haben vielleicht keine kulturellen Modelle dafür, dass so eine Beziehung ja auch funktionieren kann und das natürlich normal ist, dass man auch mal genervt ist voneinander.
Mhm.
Das ist schwer für uns zu akzeptieren, weil es eben keine erzählerischen Vorbilder gibt, die das einordnen würden.
Mhm. Wo wir jetzt schon mal bei erzählerischen Vorbildern sind, also wir haben in dieser Staffel schon ein paar Mal gehört von diesem Wandel, den auch die idealisierte, sag ich mal, Liebesbeziehung in Geschichten und in der Gesellschaft so durchgemacht hat, also quasi von eher vielleicht einer zweckgebundenen Vereinigung in der Ehe, die eigentlich dafür sorgen soll, dass so die Güter stabil in der Familie bleiben und so, wo eigentlich gar nicht so viel Platz ist für Romantik. Aber du als Literaturwissenschaftler, du bist ja auch spezialisiert auf die Literatur vom 16. bis 18. Jahrhundert, vor allem.
Ja.
Mhm. Seit wann gibt es denn eigentlich diese Hollywood-Liebesbeziehungen, wie wir sie heute so kennen?
Also ich würde sagen, dass die Hollywood-Liebesbeziehungen und die Hollywood-Filme, die kennen eigentlich zwei verschiedene Erzählmodelle. Das eine ist Love at First Sight, es funkt sofort und dann kommt ein Problem auf. Oft ist es die Gesellschaft, gesellschaftliche Zwänge, soziale Unterschiede oder so, die dem Happy End im Wege stehen. Von denen kann dann erzählt werden. Das andere ist das Modell des Clash of Personalities oder der Unlikely Couples.
Mhm. From Enemies to Lovers.
Ja, From Enemies to Lovers. Also man wird, ein Paar wird gezwungen, Zeit miteinander zu verbringen, mag sich erst überhaupt nicht und muss dann erst nach und nach erkennen, dass sie eigentlich zusammengehören. Das ist auch ein sehr beliebtes Erzählmuster. Und das beruht, glaube ich, beides auf einer Vorstellung von romantischer Liebe. Und man sagt, dass die im 18. Jahrhundert aufgekommen ist. Tatsächlich ist es so, wenn man sich jetzt Liebesromane von der Antike, Mittelalter bis in die Renaissance anschaut, dann erzählen die Liebe oft anders.
Mhm.
Liebe wird in der Regel sofort erkannt. Sie beruht auf äußeren Merkmalen, Schönheit, Tugend und sozialem Stand. Man spricht von Aristophilie, also der Adel erkennt sich sofort. Man erkennt, das Gegenüber ist besonders schön, also adelig. Das heißt, es ist eine Liebe in der Regel zwischen Prinzen und Prinzessinnen, die sich als schön und tugendhaft erkennen. Mhm. Und dann gibt es äußere Umstände, die das verhindern, aber das sind keine sozialen Umstände, ja, okay, sondern man wird entführt zum Beispiel. Es gibt einen spektakulären Schiffbruch und dann verliert man die Geliebte und muss sie wiederfinden. Mhm. Was im 18. Jahrhundert aufkommt, ist romantische Liebe als eine innere Seelenverwandtschaft. Nicht als etwas, was beruht auf äußerer Schönheit.
Und auch nicht auf Stand.
Auch nicht auf Stand, ja, sondern auf etwas Metaphysischem. Mhm. Es gibt eine Spiritualisierung der Liebe. Man ist in der Seele verwandt. Und das wirft eben dieses Erkenntnisproblem auf, das man ja erkennen muss. Mhm. Das Innere kann man ja nicht sofort sehen. Man muss erkennen, dass man seelenverwandt ist. Ja. Und das muss sich dann erst nach und nach erkennt man das. Und ich glaube, dass dieses Muster eben in dem Hollywood-Thema der Clash of Personalities auch immer noch nachschwingt. Ja. Äußerlich vielleicht ist man sich unähnlich und merkt dann aber, je mehr Zeit man miteinander verbringt, man ist doch seelenverwandt. Das ist das Modell der romantischen Liebe und die ersten Romane, die das ausdrücken, ist zum Beispiel Goethes Werther, wo es einen Moment gibt, wo Werther und Lotte bei einem Tanz im gleichen Moment auf ihre Lieblingsode stoßen, eine Ode von Klopstock. Und in dem Moment merken, sie lesen das Gleiche, sie haben die gleiche Vorstellung von Literatur und sind also seelenverwandt. Mhm.
Ja. Woher kommt denn dieser Wandel, also hin zu diesem Ideal? Das ist ja ein recht großer Switch.
Ja, das ist schwer zu sagen. Man kann das natürlich sozialgeschichtlich erklären und sagen, es ist die Durchsetzung des Bürgertums. Und im Unterschied zum Adel hat das Bürgertum eigentlich immer die Vorstellung, dass es etwas Allgemeinmenschliches gibt, was Stände überwindet. Mhm. Faktisch ist es dann so, dass man immer noch im gleichen Stand heiratet. Ja. Es kommt dann zu einer neuen Konjunktur von Endogamie. Man heiratet seine Cousinen und seine Cousins. Aber man glaubt, dass es das Allgemeinmenschliche ist und es sowas wie eine innere Seelenverwandtschaft gibt. Man kann aber das auch aus der Säkularisierung erklären. Es ist ja vielleicht so, dass im Zuge, wenn jetzt so die alten christlichen Deutungsmuster vielleicht etwas an Bedeutung verlieren, dass es dann Surrogatreligionen gibt und das ist vielleicht die Naturerfahrung, die als etwas ganz Metaphysisches wahrgenommen wird. Aber es ist eben auch die Liebe, die plötzlich als etwas Geistiges, Heiliges, Metaphysisches erscheint, was man erst erkennen muss durch die oberflächlichen Differenzen hindurch.
Wer waren denn im 18. Jahrhundert die Konsumenten von diesen Geschichten?
Es gibt den Vorwurf im 18. Jahrhundert, dass Frauen zu viele Liebesromane lesen und dass das eine Gefahr ist, weil sie dadurch falsche Vorstellungen bekommen, wie Beziehungen funktionieren. Dass man also Frauen erziehen muss als Leserin, damit sie eben nicht vielleicht durch die Liebesromane irgendwelche auf falsche Ideen kommen und immer noch verstehen, dass Familiengründung eigentlich eben eine soziale Aufgabe ist, nicht eine romantische. Und faktisch ist es auch so, also die Leserschaft verändert sich durchaus durch die Alphabetisierung. Immer mehr Menschen können Literatur lesen. Literatur wird dann auch nicht mehr nur auf Latein geschrieben, sondern auf Deutsch und dadurch vergrößert sich die Leserschaft. Mhm. Es bleibt aber natürlich in gewisser Weise bei einer Elite, dass wirklich weite Teile der Bevölkerung Literatur lesen, ist allenfalls im 19. und dann 20. Jahrhundert der Fall.
Mhm. Und waren es aber auch vor allem Frauen, die solche Geschichten gelesen haben?
Das ist manchmal schwer zu sagen. Es gibt Ausleihbelege in Bibliotheken, die darauf hindeuten, dass die Leserschaft größer und diverser gewesen ist, als man sich das vorstellt. Mhm. Aber ja, Frauen haben Liebesromane gelesen und das wurde eben als Gefahr auch wahrgenommen.
Mhm. Und die Autoren oder Autorinnen, also es gibt ja da ein paar, zum Beispiel Jane Austen, die Bronte-Sisters, die da bekannt sind. Also hat das auch was damit zu tun, dass auch mehr Frauen Romane geschrieben haben?
Ja, es gibt durchaus Zeiten, das frühe 19. Jahrhundert zählt dazu, wo Autorinnen sehr erfolgreich waren. Es gibt Studien, dass auf dem britischen Buchmarkt zeitweise mehr Autorinnen vertreten waren als Autoren, wenngleich sie manchmal noch unter Autorenpseudonymen dann schreiben mussten. George Eliot beispielsweise, die also ein männliches Pseudonym wählt. In der deutschen Literatur ist es zumindest im 18. und 19. Jahrhundert so, dass Autoren noch deutlich stärker vertreten sind, auch bei Liebesromanen. Liebesromane werden von Autoren geschrieben. Jedenfalls überwiegend, wobei wir in der Literaturwissenschaft anfangen zu rekanonisieren und zu entdecken, dass es durchaus auch im deutschen Sprachraum sehr viele Autorinnen gab, die zum Teil auch sehr erfolgreich waren.
Mhm. Von den Narrativen her, ist das dann quasi auch schon so ähnlich strukturiert wie diese Liebesgeschichten von heute? Oder was gibt es da für Unterschiede und Parallelen?
Zum Teil. Also ich denke, wenn wir uns Schillers Kabale und Liebe anschauen, dann ist es dort auch schon so. Es gibt eine standesübergreifende Liebe zwischen einem adligen Major Ferdinand, der sich also verliebt in die Tochter eines einfachen Musikus. Und da ist es dann in der Tat so, dass die Gesellschaft als Problem wahrgenommen wird, soziale Schranken als Problem wahrgenommen werden. Das ist ja heute zum Teil auch noch so. Wir haben immer noch viele Filme, die davon handeln, dass sich meinetwegen ein erfolgreicher Businessmann in eine Prostituierte verliebt oder so, Pretty Woman. Und dass Liebe alle sozialen Schranken überwindet, aber zunächst die Gesellschaft als Problem wahrgenommen wird, die dann eben erst gegen Ende überwunden wird. Ja. Also es gibt tatsächlich schon im 18. Jahrhundert ähnliche Erzählungen.
Glaubst du, dass sich mit den Geschichten das Gefühl verändert oder umgekehrt? Also haben jetzt zum Beispiel die Dichter der Romantik das Gleiche erlebt wie wir? Und ist so Liebe ein universelles Gefühl oder ist das dann irgendwie geprägt auch durch die Geschichten, die man konsumiert, oder ist es andersrum?
Das ist natürlich schwer zu sagen, aber wir können ja als Gedankenexperiment uns fragen, wenn wir in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen wären oder in einer anderen Klasse, vielleicht auch nur in einer anderen Stadt oder auf dem Land, würden wir uns in die gleichen Personen verlieben, wie wir das faktisch tun, oder in andere? Und ich vermute, dass wir uns vielleicht in andere Personen, nicht nur, weil sie uns dann näher sind, weil wir sie in der anderen Kultur, dann weil wir ihnen begegnen würden, sondern weil Geschmack, auch vielleicht sogar erotischer Geschmack oder Liebesgeschmack, immer auch sozial und kulturell geprägt ist und damit auch wandelbar ist. Liebe ist also etwas Historisches. Insbesondere gilt das, glaube ich, für die Kommunikation von Liebe. Also es ist ja das eine, was man fühlt, und das andere, wie man es artikuliert. Und die Artikulation ist definitiv Wandel unterworfen, ist sehr kulturspezifisch, sehr sozialspezifisch.
Wir sind gleich zurück.
Art on Ice. Erlebe Birdie, Paloma Faith, Stress und Marius Bär zusammen mit den Weltstars auf dem Eis. Vom 6. bis 15. Februar in Zürich, Fribourg und Davos. Sichere dir jetzt dein Ticket unter www.artoneis.com.
Nikolas, bevor wir weitermachen, wir haben immer so ein paar kurze, schnelle Fragen vorbereitet für unsere Gäste. Da würde ich dir jetzt mal ein paar stellen, einfach so schnell aus dem Bauch raus antworten. Okay. Gemütlicher Abend daheim. Schaust du dann lieber einen Film oder liest du ein Buch?
Ein Film.
Was denn für ein?
Genre oder so? Ich schaue tatsächlich gerne Serien.
Dein Lieblingsdichter oder Dichterin?
Wenn es um Liebesdichtung geht, würde ich sagen, dass ich Heinrich Heine schätze. Ist vielleicht auch etwas in die Jahre gekommen, aber das Clevere an Heine, finde ich, ist, dass er die Tradition der Liebesdichtung ironisch, die Konventionen auch der Liebesdichtung ironisch aufnimmt und trotzdem einen eigenen Ton findet, der manchmal etwas Berührendes und manchmal etwas Erschreckendes hat.
Gibt es ein bestimmtes Gedicht, das du gerne magst?
Ich meine damit die Gedichte des Buchs der Lieder, seine bekannteste Sammlung von Liebesgedichten, die auch sehr einflussreich waren und wo er, wie gesagt, damit spielt, dass natürlich die romantischen Motive sehr schnell auch klischiert wirken. Und er nimmt sie auf, ironisiert sie und trifft dann in einigen Versen manchmal ganz plötzlich einen Ton, der mich zumindest sehr berührt.
Dieses Buch hätte ich gern dabei, wenn ich auf einer einsamen Insel gestrandet wäre.
Da würde ich vielleicht sagen, dass für mich die großen Romane des frühen 20. Jahrhunderts, die aber nicht immer von Liebe handeln, immer wieder eine Lektüre wert sind. Ich denke da etwa an den Ulysses von James Joyce, den man beim ersten Lesen nicht so versteht wie beim zweiten Lesen und der einen immer wieder eine Lektüre lohnt und im Übrigen auch von den Komplikationen und Veralltäglichungen von Ehe und Liebe handelt.
Diese Beziehung in einem Film oder Roman finde ich besonders schön.
Ich würde gerne eine romantische Komödie empfehlen, die ich sehr clever finde, nämlich den Film 500 Days of Summer, der finde ich deswegen toll ist, weil er versucht, diese Konvention der romantischen Komödie zu unterlaufen. Er ist nicht linear erzählt. Er springt zwischen 500 verschiedenen Tagen hin und her und erzählt also diese Geschichte gerade nicht chronologisch vom Meet-Cute bis zum Happy End, sondern eben disparat. Und am Ende gibt es gerade kein Happy End und trotzdem ist diese Beziehung, die dort geschildert wird, die auch changiert zwischen Freundschaft und Liebe, finde ich besonders ergreifend.
Sprechen wir doch auch mal über andere Formen der Beziehung, zum Beispiel jetzt zu Freunden oder zur Familie. Ich habe da so einen ganz spannenden Essay gelesen von einem Kulturhistoriker, der eine interessante Beobachtung gemacht hat über Disney-Filme. Und zwar, dass da der Fokus oder quasi die zentrale Beziehung des Films sich ein bisschen verschoben hat von einer Liebesbeziehung hin zu eher familiären Beziehungen. Jetzt als Beispiel mal Cinderella, wo eben dieser klassische Frau und Prinz Motiv drin ist, und bei neueren Filmen zum Beispiel sowas wie Findet Nemo oder bei Frozen steht eher eine andere Beziehung im Fokus, nämlich eine so zwischen Geschwistern zum Beispiel oder zwischen Eltern und Kindern. Wie erklärst du dir das?
Es ist ja eine, ich glaube, die Diversifizierung unserer Familienmodelle ist zum Teil ein politisches Anliegen unserer Zeit, aber eben auch ein kulturelles. Das heißt, man ist wahrscheinlich, ich vermute das, ich weiß nicht, welche Strategie genau hinter der Disney-Produktion steht, aber wahrscheinlich ist auch ein Anliegen, vielleicht etwas andere Modelle von Familie zu entwerfen, die nicht mehr nur biologisch sind und nicht mehr nur auf der Liebe von zwei Personen beruhen, sondern wo zum Beispiel Adoption möglich ist oder es sowas gibt wie eine Wahlfamilie, eine Freundesfamilie oder so.
Ja.
Also verschiedene Sozialformen abzubilden.
Also man könnte ja dahinter vielleicht als Motiv vermuten, dass es darum gehen soll, ein universelleres Appeal zu haben für ein Publikum oder sowas. Weil irgendwie alle haben Familie, nicht alle haben Lust auf eine Liebesbeziehung.
Ja, also. Das könnte so sein, ja. Ich meine, diese Filme richten sich ja auch an Kinder. Und es war vielleicht auch immer schon etwas eigenartig, gerade Kinder mit Liebesbeziehungen so zu konfrontieren, die vielleicht für Kinder noch nicht die große Rolle spielen, wie das später der Fall ist. Und dass man vielleicht stärker familiäre Intimität betont, ist vielleicht auch einfach adressatengerecht.
Ja. Aber auch in Frozen jetzt zum Beispiel, oder? Da gibt es ja auch also verschiedene Love Interests, die Protagonistinnen da haben. Und es wird aber auch so ein bisschen persifliert. Also es ist dann irgendwie so, sie hat irgendwie so Interesse an dem einen Mann oder vielleicht dem anderen und weiß dann nicht, welcher von denen ist the one true love. Und in Wirklichkeit ist es ihre Schwester und so. Also so diese Motive werden trotzdem aufgegriffen.
Ja.
Und dann irgendwie wie auch so ein bisschen hinterfragt. Also ist es vielleicht auch so, dass so dieses die Klischees hinter diesen Liebesgeschichten schon so ausgelutscht sind, dass man da irgendwie die aufbrechen muss, um noch interessant zu sein als Film?
Ich glaube, gute Liebesfilme haben immer beides gemacht. Sie waren nicht so naiv zu glauben, dass sie den originellsten und ersten Blick auf Liebe werfen können, sondern reflektieren, dass es sich um Genres handelt, die bestimmte Erzählkonventionen aufgreifen und stellen gleichzeitig eben aus, dass es solche Konventionen gibt und versuchen sie zu durchbrechen. Als ich am Anfang erwähnt habe, dass ich diesen Film für Hochzeit und ein Todesfall gut finde, der tut genau das. Schon im Titel ist ja die Grundstruktur angedeutet. Es geht um vier Hochzeiten. Und am Ende aber fragt der Protagonist seinen Love Interest, ob sie sich vorstellen könne, ihn nicht zu heiraten. Das endet also mit einer Nicht-Heirat. Und damit wird genau die Genrekonvention des Happy Ends mit einer großen Hochzeit durchbrochen.
Ja. Es gibt ja jetzt auch mittlerweile, also ich meine, wir haben auch schon ein bisschen drüber geredet, über diese kulturelle Komponente von diesen Konventionen in Beziehungen und sowas. Und ich glaube zunehmend, also auch gerade auch auf Netflix zum Beispiel, gibt es dann eher Filme und Serien, die vielleicht in anderen Kulturkreisen spielen oder jetzt zum Beispiel andere Protagonisten haben, als man das, also eben so weniger die klassischen Hollywood-Protagonisten. Glaubst du, es macht einen Unterschied, weil das jetzt dann vielleicht irgendwie auch ein bisschen eine Öffnung bedeutet gegenüber einem nicht-westlichen Publikum zum Beispiel, wo auch die Familienbeziehungen und die Liebesbeziehungen vielleicht einfach anders strukturiert sind oder andere Ideale haben?
Das wäre interessant, ob Netflix und Disney versuchen, ihre Produktionen auf andere Kulturen anzupassen, um ein globales Publikum zu erreichen. Eine Zeit lang war es ja so, dass es eine Art von Hegemonie amerikanischer Hollywood-Produktionen gab, die dann interessanterweise eher dazu geführt haben, soweit ich das beurteilen kann, dass es beispielsweise in China oder auch in Indien womöglich eine Anpassung der eigenen kulturellen Präferenzen gab. Also es gibt in China ein recht verkitschtes Liebesbild und die chinesischen Produktionen, soweit ich sie kenne, versuchen eher die amerikanischen zu imitieren auf eine Weise, die noch kitschiger fast ist als die amerikanischen. Es könnte aber auch umgekehrt sein, dass die amerikanischen Produktionen sich nun an ein neues Publikum anpassen und dass es daher ganz vielleicht unterschiedliche kulturelle Produktionen gibt.
Ja, so anekdotisch hast du das irgendwie schon beobachtet?
Ja, also mir ist aufgefallen, ich habe leider diese Serie nicht gesehen, aber ich wohne ja in Bern und im Berner Oberland, in Iseltwald, gibt es einen berühmten Steg, auf den hunderte Koreaner und Koreanerinnen pilgern, weil es offenbar eine koreanische Liebesserie gibt, die an diesem Steg, auf diesem Steg spielt, also am Brienzer See. Und die Ausschnitte, die ich aus dieser Serie gesehen habe, schienen mir die Stereotype amerikanischer Liebesfilme aufzunehmen und sie derart zu verkitschen, dass man als Europäer es fast gar nicht glauben kann. Aber das ist anekdotisch, das ist mir nur in Iseltwald
aufgefallen. Also so ein bisschen so eine Hegemonie vielleicht auch der US-Romantik herrscht vor.
Ja, das denke ich. Also mit weißen Anzügen und einem weißen Piano auf dem Steg und dem Niederknien des Protagonisten.
Kitsch pur.
Kitsch pur, wirklich.
Ja. Also jetzt ist ja irgendwie so diese Liebesgeschichte, es hat irgendwie immer was ein bisschen Klischiertes und es wird auch belächelt, es wird ein bisschen abgewertet. Aber hat es vielleicht auch einfach was Positives, dass es diese Geschichten gibt? Also ich meine, ich denke da irgendwie an sowas wie einfach, dass man so ein Bild davon hat, wie man sich eine Beziehung wünscht und vielleicht auch eine gemeinsame Sprache mit einem potenziellen Partner oder sowas, sodass halt die Erwartungen, die man vielleicht hat, auch einem Gegenüber bekannt ist?
Ja, ich denke, dass es notwendig so ist, wenn man die eigenen Gefühle ausdrücken möchte, selbst wenn man glaubt, dass es die intimsten und individuellsten Gefühle sind, dann muss man sich ja eines Mediums bedienen, was immer schon sozial ist, was einem bestimmten konventionalisierten Code folgt. Und das ist die Sprache. Und schon die drei Wörter "Ich liebe dich" sind wahnsinnig konventionell. Das heißt, wir können gar nicht anders, als uns irgendwie in dem Schatz von Formeln zu bedienen, die Literatur und andere Medien uns zur Verfügung stellen. Es gibt von Roland Barthes ein bekanntes Buch, Fragmente einer Sprache der Liebe, wo er die Gemeinplätze, die Klischees sammelt, die die Literatur für die Liebe bereitstellt. Man fühlt sich ganz passiv, ausgeliefert, bis hin zu so Oxymoral, ich bin lebendig tot, oder der ganzen Feuermetaphorik, ich glühe, ich bin ganz verbrannt und so weiter. Und wir nutzen diese Formeln und können gar nicht anders, als diese Formeln zu nutzen, wenn wir unsere Liebe ausdrücken wollen. Man kann nur heute daran denken, also früher hat man das eben getan, indem es richtige Briefsteller gab. Wenn man einen Liebesbrief geschrieben hat, dann war klar, welche Formeln man verwenden musste, eben diejenigen aus der Liebesdichtung. Und heute tut man das vielleicht über Emojis, aber auch das sind ja Codes. Die vielen Herzen und so weiter, die dort erscheinen, sind ja einfach konventionalisierte Codes. Und wir brauchen die.
Ja, wenn man jetzt irgendwie sagt, die Liebe hat sich gesellschaftlich auf eine Art, hat sich verändert, hat sich in der Vergangenheit schon verändert, was sich dann in Geschichten widerspiegelt, was ja auch bedeutet, dass sie sich in Zukunft auch verändern kann. Gibt es da irgendwas, was man so ablesen kann aus der Entwicklung der Geschichten, was sich da irgendwie tun könnte in Zukunft?
Ich hatte ja eben gesagt, dass in der Vormoderne Liebe in der Regel auf äußeren Merkmalen beruht. Schönheit, Tugend, Stand. Und dass das dann spiritualisiert wird, eine Art von innerer Seelenverwandtschaft. Ich bin nicht sicher, ob das heute noch das dominante Modell ist. Soweit ich das sehe, beruhen die meisten Dating-Apps dann doch wieder eher auf äußeren Merkmalen, Aussehen, bestimmter Habitus vielleicht, oder im Fall von Dating-Agenturen sogar ganz offensichtlich auf sozialen Merkmalen. Da muss man zum Teil sein Gehalt angeben und so. Wir sind vielleicht wieder etwas ehrlicher geworden, was die eigene Liebeskonzeption betrifft. Jedenfalls dann, wenn wir vorhaben, eine Langzeitbeziehung darauf zu gründen und also eine Familiengründung oder so, dann wird doch wieder eher auf äußere Merkmale zurückgegriffen, scheint mir.
Interessant, ja. Jetzt ist ja demnächst Weihnachten, das Fest der Liebe und so. Gibt es vielleicht irgendwie, wenn man jetzt so seinen Liebsten die Zuneigung, die man empfindet, mitteilen möchte, eine besonders schöne Formulierung oder irgendwie ein Vers, den du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, um ihre Liebsten aus den Socken zu hauen.
Oje, oje.
Oder vielleicht auch einfach ein besonders gutes Buch oder eine schöne Liebesgeschichte, die man verschenken könnte.
Die zu Weihnachten spielt?
Nicht unbedingt.
Ja, es ist vielleicht kein Geheimtipp, aber es gibt die sehr erfolgreichen Romane von Elena Ferrante, die nicht von Liebe primär handeln, auch von Liebe, sondern von Freundschaft. Und zwar der Freundschaft zwischen zwei Freundinnen, die gemeinsam aufwachsen, aber irgendwie auch in einem komplizierten Verhältnis zueinander stehen, in einem Verhältnis der Konkurrenz. Und ich glaube, dass diese Romane gut darin sind, die Ambiguitäten, die Schwierigkeiten jedenfalls in allen Sozialbeziehungen abzubilden. Das gilt für Liebesbeziehungen wie für Freundschaftsbeziehungen. Und vielleicht ist das daher eine gute Weihnachtslektüre oder ein gutes Weihnachtsgeschenk. Die Romane, die übrigens auch verfilmt wurden von HBO in Zusammenarbeit, glaube ich, mit Rai Uno und sehr sehenswert sind.
Sehr gut. Nikolaus Dietering, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Dankeschön.
Das war's mit dieser Folge von NZZ Megahertz Beziehungskisten. Mein Name ist Jenny Rieger und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Lieblings-Liebesgeschichten oder ähnliches habt, dann schreibt uns doch gerne ein Mail an megahertz@nzz.ch. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Nächste Woche werfen wir einen Blick in eine neue Beziehungskiste. Und zwar geht es da um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Wie lernen wir unsere Eltern neu kennen, wenn wir selber erwachsen sind? Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Bis dahin wünsche ich eine wunderschöne Woche. Tschüss!